Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wie immer Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir haben in dieser Woche Kapitel 16 bis 19 vom talentierten Mr. Ripley gelesen und ihr wisst, wie es läuft. Lukas gibt uns vorher nochmal einen kleinen Einstieg, damit wir wissen, um was es geht. Bitte, Lukas.
Genau, aber für diejenigen, die uns sonst auch nicht zugehört haben, wir lesen natürlich auch eine ganz bestimmte Version, nämlich die deutsche Übersetzung von Melanie Walz, die im Diogenes Verlag im Jahr 2003 erschienen ist. Und jetzt kommen wir sofort zum Recap. Was ist also die letzten Male passiert, bevor wir nun zum Teil kommen, den wir für diese Episode gelesen haben? Also, Tom Ripley, ein mittelloses Leben in New York City führt, wird vom reichen Werftbesitzer Herbert Greenleaf nach Italien geschickt, um dessen Sohn Dickie zu überreden, wieder in die USA zurückzukehren. Er findet Dickie, der es sich im fiktiven Ferienort Montebello gemütlich gemacht hat, und freundet sich, nach einigem Hin und Her, mit ihm an. Die beiden verbringen, zum Missfall von Dickies Freundin Marge, viel Zeit miteinander. Doch Tom scheint nicht bloß auf eine Freundschaft aus und auch eine romantische Beziehung ist nicht in seinem Sinne. Mit jeder Faser seines Körpers will er das Leben des Dickie Greenleaf führen, will reich und wohlhabend sein wie er, will seine Kleidung und seine Accessoires tragen, will riechen wie er, will schmecken wie er, will fühlen wie er. Heimlich arbeitet er an der Imitation seines Vorbilds, bis wir an einem Punkt angelangt sind, an dem es nur noch einen Dickie geben kann. Tom bringt den Greenleaf Filius auf einer gemeinsamen Bootstour um die Ecke und versenkt seinen Leichnam in einer entlegenen Bucht. Nachdem er Marge die Lüge aufgetischt hat, dass Dickie die kommende Zeit lieber ohne sie verbringen möchte, packt er seine Sachen und Dickies und verlässt Montebello. In Rom unterhält er eine Wohnung, nutzt diese jedoch eher als Basis, um von dort aus Europa zu bereisen und zum ersten Mal in seinem Leben alle Freiheiten zu genießen, die ein Mensch seiner gesellschaftlichen Klasse nur aus Büchern und Filmen kennt. Egal ob Paris, Cannes oder Mallorca, Tom sind nun als Dickie Greenleaf keine Grenzen gesetzt. Doch eines Tages, er befindet sich in seiner Basis in Rom, kommt mit Freddie Miles ein alter Bekannter Dickies vorbei, bei dem die üblichen Ausreden nicht zu fruchten scheinen. Nachdem Tom hofft, Freddie fürs Erste abgewimmelt zu haben, kehrt dieser zurück und besiegelt damit sein eigenes Schicksal, wartet unser Hochstapler doch auf der anderen Seite der Zimmertür auf ihn, bereit, ihm mit einem Aschenbecher den Schädel zu zertrümmern. Und so geschieht es, dass Freddie seine letzten Miles gewalkt ist. Tom ist sichtlich aufgelöst, ist es doch innerhalb weniger Seiten bereits die zweite Leiche, die er auf dem Gewissen hat. Doch was macht man nun mit solch einem Leichnam in der Wohnung? Wie das Ganze weitergeht, verrät uns jetzt Olli.
Wir wissen ja, dass Tom im Grunde im Hotelzimmer gesessen hat und gewartet hat. Es war irgendwie so gegen Mittag, späten Nachmittag. Mhm. Und er musste warten, bis er diese Leiche wegbringen konnte, bis es dunkel ist. Er hatte da irgendwas im Blick, da hatte schon irgendwie so eine verlassene Straße, da waren keine Straßenlaternen und das war so das Ziel und hat ein großes Gelage inszeniert gehabt und war quasi in dieser Warteposition. Die Nacht bricht herein und Tom schafft es dann mit einigen Anstrengungen, Freddys Leiche in dessen Auto zu transportieren, immer auf die Gefahr hin entdeckt zu werden. Er legt die Leiche hinter einem Friedhof ab, nahe einer verlassenen Straße und lässt am Ende das Auto vor einem Nachtclub stehen. In den nächsten Tagen scheinen sich die Ereignisse zu überschlagen und nun kommt es darauf an, ob Toms Vorbereitungen und sein klarer Geist diesen Ereignissen standhalten kann. Wir wissen, er möchte nach Palma reisen. Er ist gerade dabei, die letzten Sachen in den Koffer zu packen, wieder mal, als plötzlich die Polizei anruft und sich in den nächsten Stunden für eine Befragung bei ihm ankündigt. Er kann nicht weg. Dann ruft Fausto an. Fausto ist der Freund von Dickie und Marge aus Montebello, mit dem Tom Italienisch gelernt hatte. Fausto möchte sich mit ihm als Dickie treffen. Tom vereinbart zwar eine Zeit und einen Ort, aber mit dem Wissen, niemals dorthin zu fahren. Die Befragung mit den zwei Polizisten findet in dessen Hotelzimmer statt. Scheinbar ist Tom glaubwürdig genug, als dass er sich zwar frei bewegen kann, aber nicht die Stadt verlassen darf, um für eine etwaige Gegenüberstellung zur Verfügung zu stehen. Die Zeitungen berichten ebenfalls vom Tod Freddys. Durch eine Vorahnung, dass irgendwann die Adresse seines Hotels als letzter bekannter Aufenthaltsort Freddys genannt werden würde, entscheidet sich Tom, in ein neues Hotel zu ziehen. Dort erhält er einen Anruf eines Freundes von Dickie und Freddy mit dem Namen Van Houston. Der möchte sich unbedingt mit Dicky treffen, doch Tom lässt das Telefonat ins Leere verlaufen. In der Zeitung findet er eine Meldung über den Fund des Bootes in Sanremo und mehrmals versuchen Van Housten, irgendein Robert Gilbertson und schließlich Marge bei ihm anzurufen. Tom bemüht sich, den Kopf nicht zu verlieren. Es kommt zu einem zweiten Verhör mit der Polizei in seinem Hotelzimmer. Diesmal geht es allerdings um die Suche nach einem gewissen Tom Ripley, der das letzte Mal in Sanremo gesehen worden war und mutmaßlich das Opfer im vermeintlichen Mord sein könnte und somit in Verbindung zum gefundenen Boot steht. Tom als Dicky kann sich dabei gerade so herausreden. Er gibt an, nach Sizilien reisen zu wollen und holt sich die Reiseerlaubnis der Polizei dazu ein. Sein eigentliches Ziel ist weiterhin Mallorca. Tom packt ein weiteres Mal seine Kleidung in die Koffer zusammen, als Marge bei ihm anruft. Sie steht unten am Empfang des Hotels, in dem sich Tom befindet. Er redet als Tom zu ihr und kann sie auf einen Kaffee in einem Restaurant in der Nähe vertrösten, das er ebenfalls nie betreten wird. In einem Taxi verlässt er die Stadt und flüchtet nach Palermo, Sizilien. Dort erhält er als Dicky einen Abschiedsbrief von Marge. Und ich lese aus dem Buch. Tom drückte den Brief und lächelte. Er war überzeugt, dass der Brief das war, was er erwartete. Denn sonst wäre er weniger dick gewesen. Er las ihn beim Frühstück. Jede Zeile genoss er zusammen mit den warmen Brötchen und dem nach Zimt duftenden Kaffee. Der Brief erfüllte all seine Erwartungen und übertraf sie sogar. Marge schreibt, wenn du wirklich nicht gewusst haben solltest, dass ich in deinem Hotel war, dann heißt das nur, dass Tom es dir nicht gesagt hat. Aber das führt zum gleichen Schluss. Inzwischen habe ich begriffen, dass du mir aus dem Weg gehst, weil du zu feige bist, mir die Wahrheit zu sagen. Warum bringst du es nicht fertig zuzugeben, dass du ohne deinen Busenfreund nicht leben kannst? Ich finde es nur traurig, alter Freund, dass du nie die Courage aufgebracht hast, mir früher reinen Wein einzuschenken. Wofür hältst du mich eigentlich? Für ein ausgemachtes Dorftrampel, das von solchen Sachen nun einmal keine Ahnung hat? Der Einzige, der sich in dieser Geschichte wie ein Trampel aufgeführt hat, bist du. Jedenfalls hoffe ich, dass es dein Gewissen erleichtert und dir hilft, dir selber wieder ins Gesicht zu sehen, wenn ich dir sage, was du nicht den Mut hattest, dir selber einzugestehen. Auf den Menschen, den du liebst, kannst du leider kein bisschen stolz sein, stimmt's? Hatten wir das nicht schon einmal? Und Ergebnis Nummer 2 meiner Reise in das verderbte Rom besteht darin, dass ich die Polizei darüber informiert habe, dass Tom Ripley sich bei dir aufhält. Offenbar wird er gesucht, und zwar dringend. Ich frage mich, was er diesmal angestellt hat. Außerdem habe ich der Polizei mitgeteilt, und zwar in meinem besten Italienisch, dass ihr beide so gut wie unzertrennlich seid. Und dass es meinen Horizont einigermaßen übersteigt, wie es ihnen gelingen konnte, dich zu finden und ihn nicht. Habe meine Pläne geändert und werde nun Ende März in die Staaten abdampfen, nach einem Kurzbesuch in München, um Kate Adieu zu sagen, und danach werden unsere Pfade sich vermutlich nie wieder kreuzen. Seine Korrespondenz als Dicky mit Dickys Eltern läuft nicht so ergiebig, wie Tom sich das erhofft hatte. Sein Vater, Herbert Greenleaf, ist erbost über dessen Entscheidung, weiter bei der Malerei zu bleiben. Außerdem tut Herbert den Umzug nach Rom als Laune ab und nimmt die Interessenbekundungen zur Familienfirma eher unbeeindruckt zur Kenntnis. Nach Geldfragen fällt also erst einmal weg. Und damit kommen wir nun zur offenen Runde.
Sehr gut, die offene Runde. Wie fandest du denn so diese Passage? Oder soll ich das erst machen, weil du so...
Ja, mach mal, ich trinke mal einen Schluck nebenbei.
Okay, trink erst mal einen Schluck. Gut, also ich fand es extrem interessant, wobei ich mich zwischendrin so ein bisschen gefragt habe oder so ein bisschen, naja, das klingt jetzt so komisch, ohne dass ich es so meine. Ich habe mich wenig gefordert gefühlt in einer gewissen Weise. Und zwar dahingehend, dass ich das Gefühl habe, dass wir eigentlich keine wirklich neuen Themen zur Verfügung haben hier, die wir besprechen können. Also ich habe das Gefühl, ich erzähle sehr, sehr viel, was greife so Themen jetzt auf in der kommenden Diskussion, die wir bereits in den vorherigen Episoden angeschnitten hatten, und das erweitert sich ein Stück weit, aber es kommt wirklich nicht wirklich etwas wahnsinnig Neues oder Überraschendes, sage ich mal irgendwie, dazu, hatte ich das Gefühl. Und für mich war diese Passage, die wir jetzt gelesen hatten, eher so eine Zustandsbeschreibung des gegenwärtigen Lebens von Tom Ripley, wo ich aus seiner Sicht die Befürchtung habe, dass sich das auch nicht mehr groß bessern wird. Also wir werden gleich darüber reden, über dieses permanente Verfolgtsein, verfolgt werden, diese permanente Paranoia, die dort eigentlich entsteht, sowohl bei ihm als Figur, als auch bei uns als Lesern, sodass wir im Prinzip hinter jeder Ecke irgendwie eine Person vermuten könnten, die ihn irgendwie enttarnen könnte in einer gewissen Weise. Ne? Das ist alles so, spitzt sich so ein bisschen zu. Und deswegen fand ich das, obwohl sich dieser Abschnitt gegen Ende sehr zugunsten von Tom Ripleys Sichtweise entwickelt hat, dadurch, dass er diese schöne Zeit in Palermo jetzt verbringt und erstmal so ein bisschen abgeschnitten scheint vom Rest der Welt, hat sich das doch als sehr spannend oder empfand ich das als sehr spannend, das zu lesen im Großen und Ganzen. Und deswegen hat mich das schon ziemlich bei Laune gehalten. Ich fand den, obwohl der Abschnitt intellektuell für mich nicht wahnsinnig viel Neues gegeben hat, fand ich das sehr, sehr, hat das sehr viel Spaß gemacht einfach.
Ich glaube, das muss es auch nicht. Aber dafür kommen wir ja gleich nochmal, wenn wir da reingehen. Ich fand's wild. Ich fand irgendwie war es so, hat das so eine gewisse Komik gehabt.
Ja.
Ja, er ist ständig dabei, diesen Koffer zu packen oder sich irgendwie reisefertig zu machen und es kommt wieder irgendwas und er kann nicht weg und es ist wieder irgendwas und es kommt so irgendwie, kommt aus diesem Hotelzimmer nicht raus. Ja, das ist, also, es hat so eine, weiß ich, so eine Loriot'sche Komik irgendwie gehabt, ja, so was Banales, dass er einfach nur los will, ja, und dann ist wieder irgendwas und dann versucht er damit zu machen und muss dann irgendwie umgehen, dann spricht er mit der als Tom, mit den anderen als Dicky und dem anderen kennt er eigentlich nicht mal persönlich, ja, also so ganz seltsame, also ganz seltsame Dinge. Ich fand das irgendwie, hatte das was Wildes und dachte, ja genau, eigentlich muss das jetzt kommen, weil wir sind ja grob nach der Hälfte, ne? Also wenn man so den Spannungsaufbau als Kurve nimmt oder so, dann ist das jetzt so, ich was weiß ich, ob das jetzt das, ach, der Höhepunkt ist ja, das ja, jetzt ja, im Grunde ja. Jetzt, ja? Und dann gibt es, glaube ich, noch das retardierende Moment oder so, was auch
das,
immer.
Das ist jetzt ja, klassischer aber, Dramenaufbau.
Ja, genau.
So ein bisschen, aber ja.
Im Grunde ist das ja. Schon, ist das schon der Höhepunkt so, mhm. Gerade.
Ja, absolut. Also diese komödiantischen Momente, die dort drin stecken, die sind auch ganz klar. Also das ist jetzt nicht so, dass man da wahnsinnig viel drüber lachen muss, finde ich, aber es ist schon irgendwie so ein Schmunzeln bei mir auch hervorgekommen, wenn da so Passagen steht, wie wenn Tom zum Beispiel mit der Polizei spricht als Dickie Greenleaf und sagt, ja, ich gehe mal davon aus, dass Tom jetzt irgendwie in die USA abgewandert ist, sagte Tom. Solche
ja,
Sachen,
ja, ja.
Ne? Und das
ja.
Hast du sehr, sehr häufig dann hintereinander weg, dass irgendwie eigentlich ganz klar gemacht wird, dass er in einer anderen Persona gerade ist und über sich selbst spricht, obwohl er ja in einer anderen Rolle ist und so.
Aber dieses Komödiantische ist nicht der Vibe von dem, was erzählt wird, finde ich. Sie hat es nicht witzig erzählt. Ja, es ist nicht witzig geschrieben. Ja, es ist sehr zackig geschrieben und diese also aus Toms Perspektive ist das natürlich alles furchtbar angsterfüllend, ja? Der ist ja ständig kurz davor, entweder zu flüchten oder ertappt zu werden. Eins von beiden scheint irgendwie nur zu gehen, ja? Und das ist ja spannend. Und irgendwie auch nicht. Also doch, das ist spannend und gleichzeitig ist es komödiantisch. Also es ist irgendwie witzig, so, ja.
Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Beschreibung, dass es spannend ist, aber irgendwie auch nicht. Ich habe dann später noch eine These zu, wobei die auch wieder nicht ganz so neu ist. Also da hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon.
Ja.
Aber das, nee, da komme ich später zu. Okay. Wir müssen das erstmal so ein bisschen aufbauen.
Ja.
Weil du hattest schon darüber gesprochen, dass er irgendwie Schwierigkeiten hat, aus diesem Hotelzimmer zu kommen. Das ist ja am Anfang in diesen ersten Momenten, die wir hier gelesen haben, jetzt relativ klar, dadurch, dass er ja diese Leiche entsorgen muss. Und da wird ja sehr, sehr lange dieser Weg beschrieben zum Auto, wo ja. Er dann noch Freddy so in das Auto hinein legt, so nach dem Motto, dass er da so reinguckt und irgendwie so besoffen rumhängt und so, ne? Also das so versucht zu verkaufen.
Ja.
Ne? Und irgendwie gibt es ja dann so ein, zwei Personen, die da vorbeilaufen und der muss denen irgendwie klar machen, teilweise zumindest, dass dort keine Leiche ist in dem Moment, ne? Wobei auch artikuliert wird, dass die gar nicht so richtig drauf achten, ne? Nur so halb. Es gibt diesen einen Mann, der ganz klar mal guckt, hier, was ist denn da eigentlich?
Der spricht ihn an.
Der spricht ihn an, genau. Mhm. Aber ansonsten gibt's da eigentlich keine große Gefahr. Aber trotzdem besteht ja immer die Möglichkeit irgendwie, ne? Dass irgendwie jemand dann doch sagt, hey, warte mal, schleppt er da eine Leiche eigentlich mit sich rum? Oder was ist das jetzt?
Ja, er hat Freddy, glaube ich, noch so einen Hut aufgesetzt, der so ein bisschen im Gesicht ist. Mhm. Ich meine, nach Alkohol riechen sowieso beide. Und es hatte so ein Vibe, wie er versucht hat, die Leiche von Dicky aus dem Boot rauszuhieven. Ja. Das war ja auch irgendwie, ich sag mal so, er geht da ja wenig souverän mit um. Ja, Tom ist ja jetzt keiner, der jetzt mal eine Leiche eben so wegträgt, ja, über die Schulter und dann geht's ab.
Ja.
Sondern er zieht den da irgendwie Kopf voran, die Treppe irgendwie runter. Ich sehe dann irgendwie diese Hacken noch klackern auf den Treppenstufen und am Ende, wenn er dann dort ist, zieht er ja den einfach einfach über den Dreck, im Gesicht in der Erde, zieht er den einfach irgendwie an den Platz und lädt den dort ab.
Ja, auch so richtig menschenunwürdig. Ne? Das ist so richtig
gar nicht
cool, wie das beschrieben wird. Ja, auch einfach.
Absolut.
Ja,
genau. Der muss den einfach loswerden. Ja,
genau. Und da haben wir diese physische Verengung im Prinzip, also dass man im Prinzip dass er als in seiner Rolle eigentlich keinem Raum mehr so wirklich trauen kann. Das ist jetzt in dieser Situation natürlich klar, wer halt eine Leiche mit sich rumschleppt, ne, das ist logisch, aber auch in den Passagen danach, dass er im Prinzip nicht aus diesem Hotelzimmer raus kann, dass er jetzt auch verfolgt wird, im Sinne von, dass er auch in seiner Rolle als Dickie Greenleaf in Rom bleiben muss und am besten auch noch erstmal in diesem Hotel bleiben muss, ne, und er entschließt sich ja dann doch nochmal das Hotel zu wechseln, aber er muss trotzdem, darf die Stadt nicht verlassen, muss dort drin bleiben. Und somit wird im Prinzip das umgekehrt, was wir in der letzten Episode eigentlich besprochen hatten, ne? Dass er so als Dickie Greenleaf diese totale Freiheit hatte, von einem Ort zum nächsten da rumgehopst ist im Prinzip, die ganze Côte d'Azur lang im Prinzip, wenn man so will, ne? Und jetzt auf einmal weitet sich das so, oder nee,
engt
sich ein, dankeschön, ja. das Gegenteil, was ich meine.
Ja.
Richtig.
Ja.
Und gleichzeitig dehnt sich auch die Zeit, ne? Ja. Also diese wenigen Tage, die wir dort jetzt beschrieben bekommen, das ist ja länger als das, was wir teilweise in der letzten Episode hatten, ne? mit diesem Groundhopping, was er da gemacht hat im Prinzip, ne? Über diese verschiedenen Städte. Ne? Also es dehnt sich, weil er natürlich unbedingt weg will. Also diese Erfahrung, weg zu wollen, aber nicht weg zu dürfen, die wird uns als Lesern über mehrere Seiten hier auch nochmal so richtig schön ins Gesicht gedrückt.
Könntest du mir jetzt sagen, wie lange das jetzt dauert? Von Freddy, Leiche weggebracht, bis Ankunft in Palermo.
Müsste ich schätzen, weil ich gerade nicht im Kopf habe, ob es beschrieben war. Ich würde schätzen, so 2-3 Tage.
Ich glaube nämlich nicht, dass es beschrieben wurde. Aber ich glaube, das passt so zusammen, ne?
Ja. Ist auch schwierig, weil sich dann natürlich auf eine andere Art und Weise auch alles so ein bisschen verengt, dass wir jetzt wieder ganz, ganz viele Personen auf einmal bekommen, mit denen Tom / Dicky interagieren muss, ne?
Ja.
Also zum einen diese beiden ehemaligen, kann man ja sagen, ehemaligen Freunde von Dicky.
Ja.
Bisschen zynisch kann man das so sagen.
Ja, ja.
Ne? Von denen wir ja bisher, na gut, von Fausto wussten wir natürlich, aber von diesem Van Housten haben wir ja noch nie was erfahren. Hatte Tom ja lustigerweise auch nichts erfahren. Er hat ja nur so getan, als ob er ihn kennt am Telefon.
Und das hat mich total irritiert.
Mich auch, aber erzähl erst mal du, warum.
Weil Tom ist ans Telefon gegangen und hat so souverän mit dem gesprochen, dass ich dachte, das wäre klar und ich habe einfach nur den Namen vergessen.
Hm.
Ja, ich meine, es kommen ja nicht viele Namen vor, zumindest jetzt in diesem ganzen Europateil. New York war ja ein bisschen anders. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt, Van Housten hatte ich auch nicht in diesem Überblicksding gehabt. Aber das war so, es hatte sich dann erst im späteren Verlauf, es kam dieser Anruf. Dann ist der Anruf passiert und erst im Nachhinein hat sie geschrieben, wer das ist, also Patricia. Mhm. Ja, hat erklärt, dass das ein Freund so und so ist. Ja. So. Und auch dieser Gilbertson,
Gilbertson war noch ein Name, genau.
Der da damit reinkam, aber da stand gleich in Klammer dahinter ein Freund von Dicky und Freddy oder so. Das fand ich irritierend, tatsächlich.
Mhm. Auch interessant dahingehend, dass wir ja bis dahin relativ gut oder wahrscheinlich eher so ein Gefühl darüber dachten, okay, Tom kennt eigentlich das Netzwerk von Dicky ziemlich gut und weiß, wer ihm da gegenüber treten könnte irgendwie. Und gerade in der Situation mit Van Housten wird ja klar, okay, da gibt's anscheinend noch potenziell ganz viele andere Menschen, mit denen er irgendwie interagieren könnte.
Ja.
die irgendwie mal irgendwie ihn so an der Kleidung vielleicht erkennen könnten und so. Und das ist vielleicht schon mal so ein kleiner Vorgriff auf den Ausblick, dass man vielleicht irgendwann tatsächlich in so eine Situation kommt, dass irgendjemand ihn von hinten sieht und, hey, das ist doch mein alter Freund Dicky. Und dann dreht er ihn mal so um und, hä, nee, du bist ja gar nicht.
Ja, das passt irgendwie dazu, dass wir das letzte Mal ja irgendwie so festgestellt haben, dass diese, das Netzwerk der, der High Society irgendwie doch gar nicht so groß ist und man kennt sich irgendwie, egal, auch wenn die so weit verstreut sind. Und dass es potenziell ein, naja, soziales Minenfeld geben könnte, in das sich jetzt Tom alias Dicky irgendwie bewegt, wenn er jetzt flüchten möchte. Weil offensichtlich kommen die von überall her. Und vielleicht auch von Freddy, weil Gilbertson, das wusste er nur, konnte er nur zuordnen, weil er diesen Namen im Adressbuch von Freddy Miles gelesen hat. Also ja, ja, aber mit dem hat er nicht direkt gesprochen. Der hat nur einen Anruf bekommen. Und es war im Vorfeld so, dass Tom im Grunde die Schnauze voll hatte hier. Er hat gesagt, es kommen jetzt keine Anrufe mehr durch, außer von der Polizei, weil dafür bin ich ja noch hier. Alle anderen bitte nicht. Und dann hat er irgendwie geschlafen oder gedöst oder was auch immer. Und hat dann am danach dann irgendwie rausgefunden, okay, von Hausen hat nochmal angerufen. Das zweite, dritte, vierte Mal. Dieser Gilbertson hat angerufen und March hat angerufen. Mhm,
ganz genau.
Ja.
Und durch diese engen Verbindungen zu anderen Personen gibt es dann auch so eine Art, ich habe es jetzt mal non-physische Verengung genannt im Endeffekt, ne? Also eine Verengung des Raumes, in dem Dicky sich bewegen kann, durch die anderen Personen, die noch so drumherum mit ihm verbunden sind. Also das sind dann eben diese Leute wie Gilbertson, wie Van Houston, dem er nicht begegnen darf.
Und Konsorten. Die, von denen wir ja nichts wissen.
Richtig, genau. Ne? Plus ja. March natürlich, die ja. sich auch wieder annähert und ja auch dann in diesem Hotel auftaucht, im zweiten dann.
Ja.
Hotel. Und das geht ja noch über ganz, ganz viele andere Sachen dann hinaus. Also auch so, ich habe es mal so Mikrobekanntschaften genannt. Wir hatten das beim letzten Mal mit dieser Hotelrezeptionistin, wo sich Tom nicht nach draußen bewegen konnte, weil er sofort wusste, okay, wenn ich da jetzt lang gehe, die Rezeptionistin wird auf jeden Fall sagen, ah, Signore Gillenleaf ist wieder da.
Ist die Vermieterin gewesen, ja.
Oder Vermieterin, genau, ja. Richtig, ja, die war das. Und dahingehend ist es ja auch so, dass er mit verschiedenen Identitäten unterwegs sein kann und dadurch wird im Prinzip die ganze Welt, in der er sich da so bewegen will als Dicky Greenleaf, ja eigentlich zu so einem potenziellen Minenfeld. Eigentlich kann er dieses Leben, was er leben will, ja dadurch überhaupt nicht leben eigentlich, ne?
Und ja, jetzt aber noch mehr, weil es wird ja ein, also es wird ja ein Richard Greenleaf gefunden, also den Tom verkörpert, und es wird ein Tom Ripley gesucht. Mhm. Also im Grunde sind beide seiner Personen nähe auf dem Radar, ja? Und es würde ja bedeuten, das ist vielleicht auch eine Frage der Zeit, dass man irgendwie ein Foto findet von Tom Ripley.
Mhm.
Ja, und das irgendwie rausfindet. Vielleicht gibt es eins, einen Schnappschuss oder schieß mich tot. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob der mit Dicky, als er unterwegs war, irgendwelche Fotos gemacht hat. Das weiß ich nicht.
Wirst du das jetzt auch nicht?
Ne? Aber dann hat man ja zum Beispiel ein Gesicht davon und dann hat man. Ja, weißt du, also das macht ja visuell und offensichtlich spielen ja die Zeitungen auch noch eine große Rolle.
Absolut, ja. Generell Kommunikationsmedien auch in dem Zusammenhang.
Ja, unbedingt.
Oder Kanäle. Also du hast die Zeitungen schon genannt, die so ein, lustigerweise so ein allseitig konsumiertes Medium eigentlich in dieser Welt zu sein scheinen, ne? Also wo Tom eigentlich immer davon ausgeht, wenn irgendwas in der Mittagszeitung oder in der Abendzeitung steht, dann hat Person XY das hundertprozentig mitgekriegt, ne? Also es wird immer gesagt, okay, wenn ich mich mit der Person treffe, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon mit der treffen kann, weil es gab ja die Mittagszeitung noch nicht, ne? Weil da erfährt sie ja dann, dass dass Dicky Greenleaf vermisst wird oder sowas, ne? Oder dass Person XY vermisst wird oder so, ne? Und dann kann ich mich ja nicht mehr mit der Person treffen und so, ne? Aber wenn dann die Abendzeitung wieder reinkommt und sich das alles wieder beruhigt hat, ne? Dann ist ja wieder vollkommen klar für alle eigentlich, dass das ja so und so sein muss, ne? Also das ist irgendwie lustig, dass die Zeitung hier jetzt so, als ob sich das der Tagesablauf aller Menschen so um das Lesen dieser zwei Zeitungen dreht, ne? Und diese Informationssammlung darüber, ne? Und dass keiner was verpasst irgendwie, ne? Was,
ja, es sind 50er.
Ich
werde nicht müde, es zu wiederholen. Ja. Und es ist so interessant, dass die Leute wirklich darauf warten.
Hm.
Ja, also die warten darauf, dass da jetzt die neue Zeitung rauskommt. Als würde da irgendwie, Achtung, die Zeit stillstehen. Mhm. Egal.
Schön.
Ja, gut. Was soll ich noch sagen? Jetzt habe ich meinen Witz, den Dings vergessen. Egal. Schön. Ich fand es so, Das ist so, ich mag das in diesen, in so Büchern, wenn dann nicht diese ganze Handy-Technik, Internet-Kram mit drinne spielt.
Ja.
Weißt du, das macht so kompliziert, mhm. ja. Und ich sag mal, das Ding in unserer heutigen Zeit wäre aber nicht möglich gewesen. Mhm. Also jetzt, also Toms,
ja.
Toms Sache, so, ja, Identitätsraub, Identitätsraub, meine Güte, ja. wäre einfach nicht möglich gewesen und es ist nicht so elegant, hm. weißt du, und ich finde es auch im Film schöner, wenn die an eine Telefonzelle gehen, ja, oder die haben einfach nur ein Telefon zum Telefonieren und nicht das Internet, um nachzurecherchieren, ja, ist öde, ist langweilig, ja.
Das würde ja auch vor allem sehr, sehr viele Plots killen. Ich weiß gar nicht Absolut, mehr, was ja. mal gesagt hat, aber es gibt schon einen Grund, warum Smartphones in Filmen so gut wie keine Rolle spielen. Nach jetzt seit
damit alles lösen kannst.
Ja, weil jetzt seit 2007 gibt es die Dinger und sie spielen trotzdem immer noch keine Rolle, seit fast 20 Jahren jetzt mittlerweile. Ne?
Stimmt.
Ne?
Ja.
Aber lustig.
Ja, oder es gibt halt diesen einen im Hauptquartier, der die 5 Bildschirme um sich drum rum hat und der weiß es.
Und noch viel mehr sieht, als und ein noch, Smartphone sehen würde.
Ja, ja genau. Oder es läuft wie bei Batman, The Dark Knight, dass dann plötzlich alle Smartphones alles können. Ja. Mit diesem Programm, ich brauche jetzt nur auf Enter drücken, dann starte ich das Programm, womit sofort alle Smartphones alles aufnehmen, zu jeder Zeit.
Ja.
Hab gedrückt. Ja. Jetzt ist es, da ist es. Ja, ja also, ja. es ist so geil, wenn man diese Technik einfach runterbricht hm. und es macht es für den Plot so schön. Und das finde ich auch hier so geil. Hier gibt es Telefone, an die man rangehen muss. Hm. Der muss vor Ort sein, damit der ans Telefon gehen kann. Ja, hätte der ein Handy, dann könnte der Polizei sagen, das ist meine Handynummer, ich bleibe hier, in Anführungsstrichen, und geht aber weg oder was auch immer, ja, so, und muss dann mit irgendwelchen Burner-Phones noch arbeiten oder so. Aber das hat sowas, da klingelt's noch und dann hast du die Zeitung in der Hand, es hat irgendwas Haptisches noch.
Ja,
so.
Total. Ich habe da zwei Gedanken zu. Zum einen zu dem Smartphone und der Kommunikation, vor allem in Bezug auf den Briefwechsel. Den Briefwechsel.
Ja,
den,
sowas zum Beispiel. Ja, den, genau, den, Briefe halt.
Den Tom mit Marge hat. Weil normalerweise wäre das ja so, dass in der heutigen Zeit man wahrscheinlich jemanden dann schon irgendwie ohne dieses Problem, dass erst ein Brief geliefert werden muss und so weiter, ne, relativ schnell kontaktieren könnte über so bestimmte Messenger-Apps, sagen wir es mal einfach mal.
Ja.
Ne? Natürlich gibt es dann die Möglichkeit. Mail. Genau, natürlich gibt es dann die Möglichkeit, jemanden zu blocken immer noch. Also Dicky hätte in der heutigen Zeit oder Tom als Dicky hätte in der heutigen Zeit vielleicht Marge dann einfach geblockt oder so, dass sie ihn nicht mehr kontaktieren ja. kann. Aber es gibt ja immer noch sowas wie Social Media, Instagram und so weiter, je nachdem, ob man auf diesen Plattformen ist und so weiter. Ne? Aber trotzdem ist es so ein, es hat sowas, was Spannendes, so lange darauf zu warten. Ne? Tom schickt einen Brief ab und dann dauert es erstmal ein bisschen, bis wieder ein Brief zurückkommt und so. Ne? Und so
ja.
um diese Briefe hinweg strukturiert sich dann diese ganze Kommunikation zwischen Dicky in Anführungsstrichen und Marge dann.
Und seinen Eltern, also Dickys
Eltern. Und
seinen Eltern,
genau, richtig, ja.
Ja, und das, weißt du, wenn du das so erzählst, nimmt das so viel von diesem Flair weg.
Ja.
Ja, das hat nichts, das ist doch langweilig.
Genau. Es ist auf der anderen Seite aber auch notwendig, dass Tom diese Rolle so spielen kann, wie er das tut. Ich war tatsächlich auch sehr irritiert, als dieses Gespräch mit Van Houston am Telefon war, aber eher aus dem Grund, dass ich mir dachte, erkennt Van Houston nicht die Stimme?
Ist jetzt im nächsten Thema? Da bin ich ja voll.
Nee, das ist nicht. Ich will nur noch über das Telefon sprechen sozusagen.
Ja, okay.
Und darüber
ja,
kommen,
okay.
Weil das auch noch ein Thema ist, weil die Stimme als Erkennungsmerkmal für eine Person ja eigentlich ein relativ ja wichtiger Punkt ist. Und ich glaube eigentlich, dass Tom dieses Telefon auch abgeschaltet hat im Sinne von, dass er nicht wollte, dass irgendjemand potenziell seine Stimme mal erkennt. Weißt du? Also er hat ja gesagt, dass kein Anruf zu ihm durchgestellt werden soll. Nachdem er dieses Gespräch mit Van Houston hatte. Und bei Van Houston dachte ich mir schon, erkennt der nicht die Stimme von ihm eigentlich? Aber anscheinend spielt er das so gut, dass man das nicht, ne? Aber trotzdem gibt es ja so diese Gedanken danach von Tom. Nee, Quatsch, er spricht ja dann nochmal mit Marge. Genau, er spricht ja nochmal mit Marge am Telefon. Und da denkt er sich ja schon, hätte ich mich mal lieber nicht als Tom gemeldet, sondern als irgendjemand, der gerade das Zimmer sauber macht oder sowas, ne? Und da besteht, glaube ich, schon so eine gewisse Angst in der Spontanität der Reaktion am Telefon, die man ja automatisch bringen muss, irgendwie doch mal einen Fehler zu machen. Weißt du, irgendwie doch mal mit seiner normalen Stimme zu sprechen, obwohl ihn jemand anruft, der vielleicht eher Dicky sucht. Die Polizei zum Beispiel,
ja,
in dem Fall, ne?
Ja.
Und deswegen soll wahrscheinlich auch kein Anruf durchgestellt werden. Und deswegen trennt sich Tom dahingehend auch von so einem Kommunikationsmittel wie dem Telefon schon so ein Stück ab, weil darin eine potenzielle Gefahrquelle liegt.
Ja, das ist, ne? Die sind die Eindringlinge von außen in sein Hotelzimmer. Ja. Und er meldet sich ja jetzt nicht mit guten Tag, Dicky Greenleaf hier am Apparat, sondern er sagt ja aber pronto. Also ganz kurz, und das kann ja, das kann man ja vielleicht einfach auch weghören. Weißt du, dann hört man vielleicht diesen, den Dicky-Akzent oder den Tom-Akzent nicht so, ja? So, das ist, er bleibt da relativ unverbindlich, aber du hast recht, er muss natürlich unglaublich schnell schalten. Aber zu diesem ganzen Wechsel kommen wir gleich nochmal, glaube ich.
Ich meine, wenn man da heute dran denkt, wenn man selber auf Arbeit irgendwie einen Telefonanruf, wenn da ein Telefonanruf droht, man sieht die Nummer schon von einer Person und man weiß, wer das ist und denkt sich, okay, bevor ich jetzt direkt abnehme, lege ich mir erstmal zurecht, was ich so sagen möchte und so, ne?
So,
und
ja,
um welches Thema es geht,
ja,
und so weiter und so fort. Und das hat man ja in dieser Zeit in den 50er Jahren
geht
noch nicht,
nicht,
ne? Da, ja, sieht man ja nur, Telefon klingelt, okay, irgendjemand ruft
ich
an.
Ich muss rangehen. Und, und man muss dran denken, die rufen ja nicht direkt an. Die rufen ja im Hotel an, unten am Empfang. Und die stellt das hoch. Da gibt's keine, er könnte ja nicht mal zurückrufen. Ja? Wie jetzt du, keine Ahnung, Nummer ist drauf und da könnte man sagen, gut, ich gehe jetzt nicht ran, ich rufe in 5 Minuten zurück, wenn ich mich drauf vorbereitet habe. Geht ja nicht. Kann ich sagen, ruf mal Marge an. Ja.
Ich hoffe, meine Arbeitskollegen haben das nicht gehört. Ich gehe schon ans Telefon, keine Sorge, Leute. Ja.
Und ich hatte dann noch so, ich lese gerade ein anderes Buch noch und das spielt so in den 40er Jahren USA und auch so in dieser Nachkriegszeit, Zweiter Weltkrieg, und da ist auch irgendwie, scheint es so, dass man am Telefon hört, wie weit jemand weg ist. Also man hört wohl an der Qualität, wir sind in der gleichen Stadt. Oder du bist ein paar Städte weiter oder du bist im anderen Bundesstaat, ja. Also man hört das irgendwie über das Rauschen der Leitungen, dieser Überlandleitungen, hört man, du bist doch jetzt nicht hier gerade irgendwie, ja. Und auch, ich finde, das füllt das irgendwie mit so einem romantischen, im Romanform, ja, romantischen Leben. Außer, hier ist ein Funkloch, ich kann jetzt gerade nicht, ja, weil hier ist kein Empfang. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es zu nah an unserer Wahrnehmung und zu nah an unserer Wirklichkeit ist.
Was meinst du?
Naja, also für mich jetzt, ja, dass es so unattraktiv ist, Smartphones in Büchern und Filmen zu haben. Freu nicht. Habe ich den ganzen Tag um mich drum rum. Ja, also wenn Mails geschrieben werden, dann möchte ich das aber schön haben. Dann möchte ich das haben, dass das in irgendeinem geilen Investigativ-Journalismus-Film ist. Ja, so wie Spotlight oder irgendein Scheiß, dann will ich das dort haben als Möglichkeit, oder hier Vergebung, Verdammnis und Verblendung von Stieg Larsson, so ein Kram. Das ist ein reiner Rechercheroman, ja, da passiert nichts als Recherche, das ist ein bisschen übertrieben jetzt gerade, aber im Grunde macht er einfach, liest der Dokumente, schreibt Mails und so ein Kram. Okay, nehme ich, gerne. Aber ich will nicht die ganze Zeit sehen, wie er im Internet googelt.
Absolut, ja, genau. Nee, und das wollte ich dann einfach nur auch mal so zusammenfassen und unter diesem Aspekt von Räumlichkeit im Prinzip haben. Also diese physische Verengung, die wir zunächst haben, auf diese einzelnen Räume, die es eigentlich nur gibt, diese beiden Hotelzimmer, wenn man so will. Wir reden jetzt noch nicht von Palermo, da ist es wieder ein bisschen was anderes, aber dazu kommen wir dann noch. Dann diese permanente Angst, irgendeiner Person zu begegnen, die ihn als Tom oder Dicky identifizieren können. Das ist ja beides gefährlich,
ja,
anscheinend.
Ja,
ne?
Offensichtlich, ja.
Dann so dieses Problem der Kommunikation im Endeffekt, also dass er nie so richtig, dass man auch verwirrt wird hinsichtlich dessen, okay, wem muss er jetzt eigentlich was erzählen, wem muss er wie gegenübertreten und so, aber ich sehe schon, da kommt jetzt, gut. Also wie muss er wem gegenübertreten? Was ja auch wiederum dann paradox ist, weil er will ja eigentlich sein Leben als Dicky Greenleaf leben und diese Freiheiten haben, aber das wird ja zu keinem Zeitpunkt zukünftig auch funktionieren, wäre meine Prognose zumindest mal. Aber ne, mal gucken. Und eben dieses Abtrennen von Kommunikationskanälen im Sinne von, dass das Telefon eine Gefahr ist und er sich damit von anderen Personen schon bewusst abtrennen möchte, allerdings den Briefwechsel ohne Probleme fortsetzen kann, weil du da natürlich so diese zeitliche Komponente noch drin hast, dass du dir Zeit lassen kannst, etwas so auszuformulieren, dass es tatsächlich so nach Dicky Greenleaf oder Tom Ripley klingt. Er schreibt ja auch einen Brief als Tom zwischendrin dann mal irgendwie, ne?
Nee.
Oder beim letzten Mal war das. Er hat mal einen Brief als Tom geschrieben, glaube ich. Tom,
nee.
Er hat doch einen Brief an Marge mal als Tom geschrieben.
Ach ja, stimmt.
Doch, ja. Das war
ja, hier, aber das war in der letzten.
Genau, das war in der letzten
Folge von Nachwort.
Genau, richtig. So im Sinne von, tut mir leid, wenn Dicky dir das nicht sagen will, dass er nichts mehr mit dir zu tun haben will, dann macht es jetzt.
Ne? Er ist nach Rom gezogen und so. Mhm.
Genau, richtig. Und dann eben die Zeitung, die natürlich auch mittlerweile so eine Quelle für Paranoia ist, weil jederzeit immer wieder irgendwas drinstehen könnte im Sinne von, die Leiche wurde wieder gefunden und jetzt haben sie ja auch das Boot gebergt, ne, mit der Leiche von Dicky.
Geborgen.
Mhm. Genau, richtig, mhm. Ja, und dem Mord. Und das ist in Zukunft dann vielleicht auch noch so ein Thema, dass dort Informationen verbreitet werden, die, sagen wir mal, interessant sind für Tom und aber auch für alle anderen Personen in dieser Welt, die potenziell daraus Informationen ziehen könnten, die für Tom gefährlich werden könnten. So.
Aber interessant aus unterschiedlichen Perspektiven dann auch.
Ja, genau.
Na, also Marge guckt da auf die Zeitung anders drauf. Und die Freunde von Freddy, also offensichtlich ein Gilbertson, guckt da anders in die Zeitung rein als ein Tom. Der, ja. Der den Hinweis oder die Hinweise sich auf Hinweise bezieht. Puh, oh Gott. Was wissen die? Was weiß die Öffentlichkeit? Mhm. Was kann ich preisgeben?
Mhm.
Weil ich weiß ja im Grunde alles.
Ganz genau, richtig, ja. Und dadurch wird im Prinzip dieser ganze Abschnitt zu so einem Ausdruck auch von der Psychologie von Tom. Dieses Eingeengte, dieses nicht wissen können oder nicht wissen können, wohin kann ich jetzt gehen, diese elende zeitliche Dehnung auf den Hotelzimmern und sowas, das ist ja Psychologie im Endeffekt. Das ist ja ein Ausdruck dessen, wie er sich fühlt im Endeffekt. Und das finde ich spannend, dass das so diesen Gegensatz bildet zu unserer letzten Episode. Und ich glaube, dass sich dieser Wechsel in gewisser Weise wieder fortsetzt, weil das in Palermo dann wieder ein bisschen anders ist, glaube ich.
Genau, also letzte Episode hatten wir einen einzelnen Tom Ripley, der quer durch Südeuropa jettet, fährt, Nachtzug, was auch immer. Und jetzt haben wir einen Tom Ripley, der auf gar keinen Fall alleine ist, weil so viele Leute ihm auf der Pelle hängen und er sich einfach keinen Meter bewegen kann, ohne dass er irgendwie entdeckt werden könnte. Und was das jetzt für eine Funktion hat. Also was das jetzt für ein, was wir gelesen haben.
Absolut, ja.
In Bezug auf das, die Handlungsabfolge bisher.
Genau, ja. Ich wollte nur sagen, das hat ja auch nochmal so eine Komponente im Endeffekt, dass er mit Freddy Miles schon eingeengt war in diesem engen Hotelzimmer.
Ja.
Und auf einmal kommen da zwei Polizisten rein. Ne? Auch das nimmt ja nochmal Raum ein,
ja,
sozusagen.
Ja, und die kommen zweimal.
Genau, die kommen
zwei unterschiedlichen Themen.
Genau, richtig, auch in ein anderes Hotelzimmer und somit ist auch diese Verbindung hergestellt wieder und er kommt da nicht raus und so, ja, egal. Aber du wolltest weitermachen.
Ja, genau. Ja. Im Grunde sind die ganzen Bausteine, die wir bisher gelesen haben, fallen jetzt hier zusammen. Die kommen jetzt alle an einen Ort zur selben Zeit. Also wir haben Marge, taucht plötzlich auf, die kennen wir natürlich. Wir haben den Mord an Dicky, womit die ganze Sache irgendwie so seinen unheilvollen Lauf genommen hat. Der wird jetzt aufs Trapez gebracht, was weiß ich. Und durch die Polizei und durch die zweite Befragung und die Polizei in der ersten Befragung war der Mord an Freddy, das hatten wir ja auch vorher schon. Dann kommen irgendwelche Freunde noch, dieses soziale Netzwerk. Also das sind alles so Bausteine gewesen, die wir im Laufe der Zeit erfahren haben. Wir waren in den Szenen drin. Ja? Also wenn die Polizei kommt und fragt nach der Zeit in San Remo, ja, wie war das denn da? Ihr seid da irgendwie zu zweit, was hat denn da Tom Ripley gemacht? Dann erinnern wir uns genauso, wie Tom Ripley sich daran erinnert, weil wir das eben genauso kleinteilig mitbekommen haben. Ja, wir wissen, dass die da irgendwie das Boot gemietet haben und so weiter und so fort, wie das passiert ist. Aber wir wissen auch, was er nicht sagen darf und dass er es als Dicky verkaufen muss. Ja, und diese komprimierten 50 Seiten, die wir gelesen haben, da ist quasi alles zusammengekommen. Das war dieser vermeintliche komische Moment, ja, und dann wird abgerechnet. Ja, es fehlte noch, dass irgendwer eine Nachricht aus den USA geschrieben hätte, dass irgendwas mit seiner Tante war oder seine Tante noch irgendwas, ja, es hätte einfach noch gefehlt, dass da auch noch was gekommen wäre. Und manchmal kennt man ja so Tage, wo du denkst, Leute, was wollt ihr jetzt eigentlich, was ist jetzt hier gerade los, wird jetzt hier abgerechnet mit mir?
Ja, wir haben ja sogar gegen Ende nochmal diesen Wunsch artikuliert, Teil einer intakten Familie zu sein, wenn es nochmal diesen Bezug zu den Eltern von Dickie Greenleaf gibt, ne? Also wir haben ja schon mal erfahren.
Das kommt ja auch, ja genau, das kommt ja auch noch rein.
Wir haben ja schon erfahren, recht, dass er eine relativ schlechte Kindheit hatte mit dieser Tante und so weiter und so fort, ja, ne? Und dass vielleicht da auch dieser Wunsch besteht, dann irgendwie in so einem bürgerlichen Elternhaus irgendwie groß geworden zu sein irgendwie, ne? Oder da so eine Vater- und Mutterfigur dann irgendwie gehabt zu haben, die es ja anscheinend irgendwie nur bedingt gab irgendwie, ne? Also,
ja, genau. Deswegen haben diese Briefe ja auch diese Wirkung. Wir wissen, der macht das ja vielleicht hauptsächlich oder zumindest oberflächlich, um das Geld abzuzwacken, aber irgendwie schreibt er ja schon recht mitfühlend mit der Mutter von Dickie. Ja, wie geht's dir so und hast dir die Socken nicht angezogen, bist schon wieder krank gewesen, bla bla bla. So.
Genau, zur Mutter gab es ja von Beginn an so diesen emotionalen Bezug irgendwie.
Ja, ja.
Ne? Mit diesem, ist schon scheiße, dass sie krank ist und so. Ja. Auf jeden Fall.
Genau, und ich glaube, um jetzt mal einen kurzen Ausblick in den Ausblick zu haben, ist im Grunde von jetzt, also kam alles zusammen, wenn man jetzt so die einzelnen Fäden nimmt, die kamen jetzt zusammen und es wurde durchgerührt und jetzt ist quasi der Spin drinne und jetzt muss er in Bewegung bleiben. Ja, weil sonst holt ihn da irgendwie alles ein. Der wird jetzt hier auf Tour sein.
Also er muss im Prinzip erstmal physisch in der Welt fliehen. Es gibt aber auch diesen interessanten Bezug, dass er eigentlich diesem Geschehenen auch in seiner Psychologie, sagen wir mal so, nicht entkommen kann. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal so die Räume und die Zeitlichkeit. Es gibt ja so diesen Traum,
ja,
in dem in dem Dickie dann doch am Leben ist und ihm sagt, er ist zu ihm geschwommen und er ist jetzt wieder da. Und dann wacht er auf und sucht in seinem Hotelzimmer in den Ecken ab, ob Dickie da zufällig da ist, obwohl er es intellektuell versteht, dass er nicht da sein kann. Und das ist, da ist ja das Interessante, dass ja auch diese Art und Weise, wie er die beiden Leichen entsorgt hat, das hat ja zum einen erstmal etwas Praktisches, dass er nicht möchte, dass die gefunden werden. Es hat aber auch was so in einem freudschen Sinne Psychologisches, dass etwas ganz weit weg von mir weggeschoben werden muss, ins Unterbewusste, ne? Also in diese Bucht, wo im Endeffekt keiner hin kann, wo ich auch nie wieder hinkomme wahrscheinlich in meinem Leben, dann ganz raus ans Ende der Stadt in so eine Straße da hinter so einem Baum, hinter so einem Grabstein wird die zweite Leiche entsorgt und so. Das heißt, er will das so von sich wegschieben, aber in den Träumen kommt dann doch wieder Dickie wieder. Und vielleicht erleben wir so einen ähnlichen Traum ja auch mit Freddy. Mal gucken. Aber das fand ich auch interessant, dass er auch da, dass nicht mal das Unterbewusstsein eine Möglichkeit des Fliehens gibt.
Was ist ja erstaunlich, dass sowas überhaupt vorkam. Weil wir erleben ja Tom als den kalten, amoralischen Kerl, der da irgendwie nur zu 100% auf sich achtet, weil er es achten muss, ja. Und dann kommt trotzdem noch hoch, aber immer nur kurz. Die Sequenz ist ja auch nicht lang.
Nee.
Das ist eine halbe Seite oder so.
Ja. Wobei wir von dieser Kälte dann im Gegenzug wieder sehr, sehr viel bekommen, ne? Also so dieses, er schleppt diese Leiche einfach so durch den Sand, wie du das gesagt hast, ne? Oder dass er so nonchalant auch sich darüber freut, was er Marge für einen Brief geschrieben hat und freut sich dann über ihre Verzweiflung und ihre Traurigkeit so richtig. Er hat ja dann gesagt, er setzt sich dann so mit seinem Kaffee und dem Zimtgebäck dann so hin und genießt jeden einzelnen Satz und sowas. Und da denkt man sich ja auch schon, Arschloch, ne? Was soll das, ne? Aber also das hat ja was sehr Kaltes und so, ne? Weil wenn man sich das so vorstellt, dass Marge wahrscheinlich irgendwie so die in ihren Gedanken potenziell große Liebe dann irgendwie genommen wurde im Endeffekt und der freut sich da einfach darüber, wie er jetzt wie sie jetzt daran verzweifelt, dass sie ihn nie wiedersehen wird.
Ja, Marge versteht die Welt nicht mehr.
Und gleichzeitig die Hoffnung hat, dass sie ihn vielleicht irgendwann mal wieder sieht, aber er weiß natürlich nicht, das wird nichts, weil er ist tot. Im Endeffekt.
Natürlich. Das findet so nicht mehr statt. Genau. Und jetzt hat sie ja nochmal gesagt, dass sie jetzt wieder irgendwie jetzt gleich abdüst oder nach Europa zurückgeht. Ich bin mal gespannt, ob das passiert. Ja, ansonsten, das wäre es ja jetzt mit Marge, ja, oder Tom geht nochmal, und da komme ich zum nächsten Punkt, geht nochmal tiefer in Dickie rein, denn wir hatten das letzte Mal, hatten wir die Frage gelegt, warum schreibt er denn jetzt den Eltern, ja, das wussten wir ja noch nicht, dass er das so macht, um ein bisschen Geld noch abzugreifen. Ui, ist aber laut hier.
Es hat ein Hund gerade gebellt, aber wir machen einfach weiter.
Ja, wir machen einfach weiter. Ich dachte, es ist ein Kind geschrien. Wir hatten das letzte Mal überlegt, warum er den Eltern schreibt. Ja, wusste nicht, dass es das ums Geld geht, sondern deine Hypothese war ja, naja, Dicky hat halt auch Eltern und wenn er Dicky sein möchte, möchte er Dicky ganz sein, mit Substanz und allem, was dazugehört, weil das Tom nicht hat. Das war so unsere Hypothese und die erhärtet sich tatsächlich, denn wir haben dann so einen kurzen Teil, da ist er in Sizilien, auf Sizilien und träumt von Griechenland. Und das würde ich gerne noch mal kurz vorlesen. Hinter Sizilien lag Griechenland. Er wollte unbedingt nach Griechenland. Er wollte Griechenland als Dicky Greenleaf erleben. Mit Dickys Geld, Dickys Kleidung, Dickys Auftreten Fremden gegenüber. Aber war es denkbar, dass er Griechenland nicht als Dicky Greenleaf erleben würde? Würde eine Sache nach der anderen geschehen und ihn daran hindern, Mord, Verdächtigungen, Leute? Er hatte nicht mit Vorbedacht gemordet. Es war eine Notwendigkeit gewesen. Die Vorstellung, als Tom Ripley, amerikanischer Tourist, nach Griechenland zu reisen und über die Akropolis zu trotten, hatte keinerlei Reiz. Lieber fuhr er erst gar nicht hin. Tränen traten ihm in die Augen, als er am Glockenturm der Kathedrale hochschaute. Und das ist im Grunde das, was du das letzte Mal gesagt hast. Ja, also wenn Tom die Welt als Dicky erleben und wahrnehmen möchte, dann mit allen Konsequenzen. Da genau. Geht das nur so.
Als Bedeutungsebene auf seinem Körper sozusagen. Ne? Erstes der Signifikant, wir hatten es glaube ich mit Signifikant und Signifikat gesagt, ne? Also mit diesem sprachwissenschaftlichen, der Körper sozusagen und da wird dann dieser Dicky Greenleaf jetzt drauf gestolpert auf ihn selbst, so auf den Leib sozusagen.
Ja, aber wenn wir es durchdenken, es geht ja nicht darum, dass er jetzt einfach nur was anzieht, um so tun zu können, als wäre er Dicky, weil das zum Beispiel ein Jackett ist, was Dicky immer trägt, oder das sind die Schuhe oder so, sondern er muss da hinreisen. Er kann nicht als Tom dort nach Griechenland reisen, sich das Zeug überwerfen wie so ein Kostüm, so tun, als würde er die Stadt als Dicky sehen. Er muss als Dicky in Griechenland einreisen. Ja, das ist wichtig für ihn, weil er sonst nicht dort ist, weil sonst ist ja Tom da, der sich verkleidet. Und das ist ja nicht das Spiel, was er spielt. Er spielt das Ich-bin-Dicky-Spiel. Mhm. Ja. Und ich finde, das erklärt richtig gut, in welcher Situation er sich befindet. Ja, weil er nicht einfach sagen kann, na gut, ich habe jetzt hier meine zwei Identitäten und ich mache die jetzt, wie die passen. Nee, so funktioniert das nicht. So würden wir das vielleicht von außen sagen, dann lass du die doch weg und geh halt als Tom jetzt raus und zieh dich doch um und dann bist du Dicky. So funktioniert es aber nicht. Das geht nicht. Er kann das nicht tun. Ja, das widerstrebt ihm. Dicky ist keine Hülle. Das ist keiner von diesen, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie das heißt. Der hat sich doch als anderer ausgegeben.
Als anderer
ausgegeben? Ja, er hatte sich als George McAlpin ausgegeben. Mhm. In diesem Scheck-Betrugsding, ja, wo die Leute ihm Schecks geschickt haben, ganz weit zu Beginn, ja. Und dieser George McAlpin, das ist ja eine Hülle, das ist ein Name, das ist irgendwas.
Das ist wirklich eine Rolle.
Das ist eine Rolle, genau. Das ist eine Rolle. Der würde nie mit George McAlpin irgendwo hinreisen. Das Ding hat er nur, damit diese ganzen Betrugsopfer ihm die Schecks schicken. Aber Dicky Greenleaf ist keine Rolle. Er wird zu ihm. Und ich glaube, um das weiter zu verstehen, wie das funktioniert und was er tut und warum er es tut, ist das, glaube ich, essentiell. Er wird zu Dicky Greenleaf. Das ist quasi der perfekte Identitätsdiebstahl, wie es geht. Nicht nur auf einer Sachebene mit Geld, Kleidung, Pass, sondern auch auf einer emotionalen und auf einer psychologischen Ebene.
Das ist interessant, weil wir ja auch immer mal wieder diesen Bezug zur Schauspielerei hatten und dieser ganze Bühnenvergleich, ne? New York ist eine Bühne und jetzt tritt er auf eine neue Bühne und so, ne? Und es entwickelt sich ja jetzt dahingehend, dass wir eben nicht mehr dieses Schauspielmotiv, Bühnenmotiv haben, sondern richtig, eher dieses Verschmelzen mit der Rolle, sodass daraus eine vollkommen neue Identität entsteht im Endeffekt, ne? Oder ja, eine bereits vorhandene, die jetzt nur von ihm getragen wird, um das mal so zu sagen.
Ja.
Ja.
Er ist nicht mehr der Typ auf dem Boot, der sich einen Hut aufsetzt und sagt, ich bin jetzt hier der und tu jetzt mal so. Nein, das geht es nicht. Und das, glaube ich, müssen wir verstehen, weil er einfach nicht so umherreisen kann.
Genau, ja. und eigentlich immer wieder rausgerissen wird aus dieser Identität des Dickie, ne? Die er ja verkörpern, die er ja sein möchte. Wirklich sein möchte. Man darf nicht von verkörpern oder Schauspielerin, von sein möchte, muss man eigentlich reden, ne?
Ja, genau, richtig.
Er will etwas anderes sein. Und das ist aber, zumindest in der Passage, die wir jetzt hier hatten, in keinster Weise an irgendeiner Stelle eigentlich möglich.
Nein.
Ja.
Ist es nicht.
Genau.
Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Ich habe das als Jonglieren mit Identitäten in Europa bezeichnet. Mhm. Das ist, es gibt irgendwie so ein, ich habe den Part leider nicht mehr gefunden. Es gibt dann so eine, so Gedankengänge, die er hat, wann er wo, in welchem Land, mit welcher Identität erstmal sein kann. Er kann ja nicht, sowas wie, er kann ja nicht mit als Tom ausreisen und plötzlich ist Dickie in irgendwas. Wir verstehen jetzt natürlich, psychologisch natürlich nicht, aber auch aus Perspektive aller anderen nicht. Ja, also das würde irgendwie, also wir müssen jetzt mehrere Sachen betrachten. Wir müssen jetzt betrachten, wie sieht Tom seine zwei Identitäten? Ich als Tom, ich als Dickie, ja? Und Tom ist quasi so eine Backup, das hatten wir das letzte Mal schon, so eine Backup-Identität, er hat ja alles noch dafür, und Dickie soll eigentlich so das Hauptding werden. So. Aber dadurch, dass jetzt beide gesucht werden, ja, Dickie im Zusammenhang mit irgendwas und gleichzeitig, also mit Dickie im Zusammenhang mit zwei Sachen, Sanremo und Freddie Miles, und gleichzeitig sein Backup wird ja auch noch gesucht, müssen wir schauen, wie sieht die Polizei die ganze Nummer? Welche Sicht hat die Polizei auf Dickie? Welche Sicht hat die Polizei auf Tom? Und wie sieht Marge die ganze Nummer? Ja, also was würde Marge denken, wenn Tom nach Amerika in Anführungsstrichen ausreist und Dickie plötzlich auf Sizilien wieder auftaucht? Ja, und die Polizei ja genauso. Die könnte ja sagen, na pass mal auf, wir gehen mal zur Grenzpatrouille, zum Flughafen und lassen uns nochmal die Nachweise geben. Und hier ist aber kein Dickie Greenleaf ausgereist. Aber plötzlich ist er da unten irgendwie oder in Mallorca oder so unterwegs, ja? Mhm. Also er gibt dann, es passt nicht zusammen. Und dieses Nicht-Zusammenpassen ist immer ein weiterer Schritt in eine Falle, die sich dann Tom begibt, um dann irgendwann schließlich gefasst zu werden.
Und es ist auch ein Anreiz, glaube ich, für uns als Lesende, da mitzudenken. Also im Prinzip uns die ganze Zeit die Frage zu stellen, er begegnet einer Person, was kann er dieser Person jetzt eigentlich sagen? Was hat er ihr schon gesagt? Was hat diese Person für Informationen? Das ist ja an einer Stelle.
Und aus welcher Ecke kommt die Person?
Genau.
Ist es eine Freundin von Marge? Richtig, ja. Und Dickie oder von Dickie und Freddy oder von irgendwem anders? Ja, weißt du?
Ja, genau, ja. Und wir haben ja später dann auch noch so diese Passage, wo es nochmal diesen Brief von Marge an Tom, also an Dickie gibt,
diesen Abschiedsbrief, ja.
Wo sie ja auch sagt, dass sie der Polizei gesagt hat, dass Tom und Dickie ganz gute Freunde sind eigentlich, während Tom in der Rolle des Dickie ja vorher der Polizei gesagt hat, ja, eigentlich kenne ich den gar nicht so richtig, ne? Ja, ich habe irgendwie gehört, er will jetzt in die USA ausreisen und so, ne? Aber eigentlich bin ich gar nicht so, ich bin befreundet, aber nur so lose irgendwie, ne?
Sie hat ihm nicht nur gesagt, die sind gute Freunde,
ja.
Sie haben gesagt, die sind unzertrennlich.
Ja, genau, richtig, ja.
Also das ist nochmal ein Schritt mehr. Unzertrennlich heißt ja auch körperlich, die hängen nur zusammen die ganze Zeit.
Ja, genau.
Es kann nicht sein. Also es ist, wie kann denn das sein, dass die dich gefunden haben, aber Tom nicht?
Genau, während ich die ganze Zeit nur Tom finde.
Während ich mit Tom finde und Dickie nicht da ist.
Richtig, ja. Und das ist maximal verwirrend und auch überfordernd für uns als Leser, ne?
Ja.
Die ganze Zeit mitdenken müssen, wieder überlegen müssen, ja, was hat der jetzt eigentlich dem nochmal gesagt, ne? Und dadurch, dass wir ja auch immer nur so Ausschnitte im Prinzip aus Toms Leben mitbekommen, besteht ja auch immer die Möglichkeit, dass dazwischendrin vielleicht, dass er irgendwie nochmal einer Person irgendwie
Van Housten.
Ja, genau, Van Housten irgendwie, ne? Oder dass er auch das, wie mit Gilbert zum Beispiel, ne? Gilbertson, genau. Da erfahren wir ja, dass er erst durch einen Brief herausgefunden hat, wer das eigentlich ist. Und wir wissen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wer das ist, ne? Das heißt, uns werden ja auch Informationen vorenthalten. Das heißt, Tom kann jederzeit auch, beziehungsweise Dickie, auf irgendeine Person treffen, von der wir erstmal gar nicht wissen, wer das ist. Aber Tom hat das schon im Kopf sozusagen und weiß, okay, der Person kann ich jetzt eigentlich nur das sagen. Aber dann wieder in dieser Überforderung besteht natürlich, wenn sich das so aufstaut, immer wieder oder immer weiter eigentlich, je weiter dieses Spiel getrieben wird, die Möglichkeit, dass Tom irgendwann einen Fehler macht.
Ja, und die Frage ist ja, was weiß die Person?
Richtig.
Ist es eine Person, die das vielleicht aus einem Freundeskreis von anderen Menschen weiß? Weiß sie es aus der Zeitung oder weiß sie gar nichts davon?
Ja, genau.
Das, Und das weiß er nicht. Und mit diesen Situationen ist er dann ständig konfrontiert. Da ist jemand, er muss so in Sekundenbruchstellen.
Ja, genau. Sekundenbruchteilen.
So. Sekundenbruchteilen muss er reagieren und abchecken, wer ist es, wo gehört er hin, was könnte er wissen. Ja, genau. Sofort.
Ja. Das ist jetzt sein Leben.
Und dann muss er gucken, was sage ich dem.
Genau.
Und als wem.
Genau. Und das ist das, was ich zu Beginn gemeint habe, als wir so ein bisschen über unsere Gefühle geredet haben, wie wir das empfunden haben, dass ich das jetzt als Zustandsbeschreibung seines Lebens im Prinzip gesehen habe. Weil das ist jetzt sein Leben. Eine permanente Angst, irgendeiner Person zu begegnen, von der er nicht ad hoc vielleicht wissen könnte, was weiß die, wer ist das. Und dann gibt es da noch ganz, ganz viele Variablen drin, Menschen, die er überhaupt nicht kennt, wie eben von Husten, von dem er im Moment des Gesprächs zum ersten Mal überhaupt erfahren hat.
Ja.
Und das kann es jederzeit wiedergeben.
Jederzeit. Ne? Und er ist nicht in der Position wie in den USA, dass er über mehrere tausend Kilometer einfach quer durchs Land reisen kann, weil du hast ja keine Grenzkontrollen an den Bundesstaaten, ja, das ist ja völlig wurscht. Du bist ja dann raus aus dem Bundesstaat Maine und tauchst in Colorado wieder auf, das ist völlig wurscht, du bist einfach weg. Das geht aber dort nicht, weil da hast du diese ganzen Grenzkontrollen, es wird immer kontrolliert, wer wann wohin geht. Ja, also habe ich es zumindest verstanden. Und es macht dieses große Überlandreisen so ein bisschen schwieriger, weil du hinterlässt immer eine Spur, ja.
Genau. Und das ist interessant, weil ich habe das Gefühl, dass Highsmith in ihrem Roman immer mal wieder mit so Passagen auch zwischendrin arbeitet, wo es so eine Form von Entspannung eigentlich gibt. Und das ist das, was wir jetzt hier gegen Ende in Palermo eigentlich erleben. Also wir haben diesen großen Stress in Rom. Du willst vorher noch was sagen?
Ich nur was nachfragen, ob du das jetzt auch. Also mein Stand war, er will ja eigentlich nach Mallorca, Palma. Das war ja so das ganze Ding, bevor Freddy aufgetaucht ist und die ganze Scheiße jetzt quasi so ins Rollen kam.
Ja.
Das war sein Ding. Dann war das Polizeiding, da war die Polizei das erste Mal bei ihm und er hat dann irgendwann beim zweiten Mal ja gefragt, wie ist denn das? Ich will jetzt gerne nach Palma und hat gesagt, nach Sizilien. Also er hatte sich dann noch irgendwie gerettet, irgendwie da gibt es ein Hotel, was da so heißt oder eine Stadt oder so.
Ja, Palermo, es klingt ja so ähnlich, ne? Dann, also Palma, Palermo.
Ja,
ist so,
ja gut, okay, ne? Vielleicht ist es das, weil das immer noch Italien ist, ja, und das heißt, er geht nicht außer Landes, sondern ist halt nur auf der nächsten Insel und das ist wohl okay. Und warte mal ganz kurz, meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, warum ist er denn wirklich hingefahren? Aber das ist ja im Grunde das, was ich ja eben erklärt habe, weil wenn er nicht hingefahren wäre, sondern irgendwo anders hin, dann hätten die das jetzt wieder rausgefunden.
Genau,
während der
richtig.
Ermittlungen,
ja.
Was ich meine.
Ja, und weil sich dieser Raum in Rom auch sehr stark verdichtet hat. Also da lief Faustus rum, da läuft Van Husten irgendwo rum, da ist March jetzt irgendwie, das heißt, er muss da irgendwie weg einfach.
Ja. Ich habe dann zwischendurch gedacht, ich verstehe schon, dass er dem Polizisten sagt, ich fahre jetzt nach Palermo.
Ja.
Aber warum hat er es dann wirklich gemacht?
Ach so.
Er hätte einfach jetzt nach Palma gehen können. Vielleicht. Aber, ich glaube, die Antwort hatte ich mir ja im Vorfeld schon gegeben, es wird halt an den Grenzkontrollen, wird das halt nachgeprüft.
Ja, genau, richtig, ja. Das wäre eine Möglichkeit.
Und es wäre zu offensichtlich, wenn er gerade Teil einer Ermittlung ist, dann plötzlich nicht mehr auffindbar ist. Und dann wird er europaweit gesucht oder
genau,
so ein Kram.
Genau, im Prinzip wird dann Dicky europaweit gesucht, deswegen hofft er wahrscheinlich dann irgendwie erstmal aus Rom wegzukommen, um diesen ganzen Wust dort zu entfliehen.
Ja.
Und dann darauf zu hoffen, dass sich diese beiden Mordfälle irgendwie so zu seinem Vorteil aufklären.
In welcher Form auch immer.
In welcher Form auch immer, gell? Genau. Und dadurch erfahren wir jetzt im Prinzip oder haben wir jetzt im Prinzip diese kleine Pause in Palermo, sage ich mal. Und das finde ich auch ziemlich interessant, weil Palermo, ich habe vorher tatsächlich nochmal recherchiert, ich kenne mich mit Palermo nicht aus, ich war noch nie in Palermo, aber trotzdem hatte ich intuitiv schon so ein gewisses Bild von Palermo im Kopf, was sich interessanterweise dann sehr stark mit der Realität, die meine Recherche ergeben hat, so was damit korrespondiert hat. Ne? Also,
der Pate.
Der Partner, das ist so Sizilien auf jeden Fall. Ja, waren die in Palermo auch im Partner?
Ja.
Ah, okay, alles klar. Vielleicht kommt's daher, ja. Aber ich meine damit so diese alten Renaissance-Bauten irgendwie, die man da sehr, sehr oft hat. Es wirkt alles sehr alt, es wirkt auch alles sehr paradiesisch irgendwie. Man hat immer so Sonne und so einen blauen Himmel im Hinterkopf, ne? Also es wirkt alles sehr, sehr schön. Und genauso ist auch die Beschreibung, die wir von Palermo am Anfang haben. Also ich habe mir jetzt nicht die Passage nochmal rausnotiert, weil das nur zwei Sätze sind oder so. Aber es wird da eben auch beschrieben von diesen Säulen, die sein Hotel oder diese Basis dann hat, also man hat diesen Bezug zu genau diesen Renaissance-Bauten, man hat sowas Sommerliches und es wird ja auch vom Hafen natürlich geschrieben, weil er dann ja ankommt, er kommt ja mit dem Schiff an und dass dann so Obst und Stroh dann so im Meer so rumfleucht, ne? Also ja. So Obstschalen und sowas. Und das hat ja direkt so etwas Paradiesisches, auch Stroh, mit Stroh assoziiert man sowas Dörfliches direkt, also sowas Gediegeneres, was so weit weg ist von dieser Hektik der Großstadt, wie man es in Rom eigentlich hat. Also Palermo ist eine Großstadt, aber trotzdem wirkt das so schön gediegen, so platt irgendwie, ne? So ein bisschen so Los Angeles-mäßig, nur in paradiesisch irgendwie, habe ich so das Gefühl. So weiße Bauten überall ja, und so, genau. Ne? Und so, ja. Ne? Und das ist so ein Symbol auch dafür, dass jetzt wieder so eine Pause, so was Paradiesisches. Auch dieses Zimtgebäck, was er dann isst und so dieser süße Kaffee und sowas, ne? Das wirkt alles so schön erstmal, ne? So als wie so eine Ruhepause eigentlich. Und da haben wir im Prinzip erstmal so eine große Befreiung von allem, weil natürlich diese ganzen Menschen, die er in Rom hätte potenziell treffen können, nicht da sind. Es gibt noch mal einen Anruf von der Polizei, aber mein Gott, ne, das wird so abgewiegelt dann. Das
offensichtlich geht das auch einfach so.
Genau, das kann er relativ schnell so.
Die Polizei ruft an und fragt Dicky, ob er irgendwie Tom gesehen hat. Und der sagt, nö, hab ich jetzt eigentlich, das letzte Mal habe ich den irgendwo in Rom gesehen oder vorher, da wollte er irgendwie nach Amerika reisen, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist nicht hier. Okay, alles klar, vielen Dank, ciao.
Genau, richtig.
Das war der Anruf der Polizei.
Genau, die hauptsächliche Info, Tom lebt noch, also Tom Ripley lebt noch, der ist halt nur gerade nicht erreichbar, weil der ist in den USA irgendwie.
Ja,
genau.
Ja.
Da ist jetzt auch kein Mensch. Es gibt mal kurz die Angst, dass Marge ihm theoretisch irgendwie folgen könnte, also dass sie
ihm
bei
die Polizei, er guckt immer mal zur Tür.
Genau.
Nachdem er diesen Brief, glaube ich, gelesen hat, guckt er immer mal noch zur Tür und erwartet im Grunde, dass da jetzt irgendwie schon Leute stehen, die ihn jetzt mitnehmen.
Ja, entweder die Polizei oder Marge, die wieder über die Polizei herausgefunden hätte haben können, dass er sich jetzt in Palermo befindet. Ne?
Ja.
Und so. Aber grundsätzlich ist das erstmal alles sehr entspannt. Er liest genüsslich diesen Brief dann und schreibt dann gemütlich den Brief an die Eltern und so. Ne? Also das ist erstmal so eine kleine Pause und das ist auch so eine Mini-Prognose, dass sich das dann im nächsten Abschnitt wieder ändern wird, wenn er wieder woanders hinkommt. Oder wenn sich vielleicht Palermo genau auch wiederum zu so einem verdichteten Ort wird, wo dann verschiedene Leute wieder auf ihn zukommen, die potenziell ihn aufdecken können.
Ich glaube auch, der wird nicht lange in Palermo bleiben. Das Gefühl ist tatsächlich so, du kommst in den Hafen rein oder wir kommen in den Hafen rein und es ist so, endlich ist er aus seinem Zimmer raus. Ich meine, die Reise wird ja auch nicht lange, ja? Mhm. Am Ende war es so, er ist ins Taxi gestiegen und dann war er in Palermo. Mhm. Ja, mit dem Boot dann. Mhm. Und es hat dann auch gereicht. Oh, es ist raus. Ach, endlich raus. Raus aus der Stadt, hinein ins Grün. Wahrscheinlich ist es das nicht, aber ja, so ein Gefühl ist das. Und jetzt ist alles weg. Oh, was sollen die Zeitung schreiben, was die wollen, ist mir egal. Jetzt bin ich erstmal hier. Jetzt kümmere ich mich erstmal um mich. Ja, und kann wieder entspannt diese Kommunikationswege nehmen, die ich noch kontrollieren kann. Ja, das sind die Briefe. Und vielleicht den einen Anruf da von der Polizei. Aber den habe ich ja erwartet.
Genau.
Die wissen ja, in welchem Hotel ich bin. Kann ich alles und los geht's. So, ich glaube, ich habe den ersten Satz von dem nächsten Teil nicht gelesen. Ich würde den gerne jetzt einfach mal lesen.
Ja.
Warte mal. Da können wir mal gucken, was hier. Also, Kapitel 20 beginnt mit 5 Tage vergingen, einsame, doch sehr angenehme Tage, die er damit verbrachte, Palermo zu erkunden, hier und dort zu verweilen und sich für eine Stunde in einem Café oder Restaurant niederzulassen und seine Reiseführer oder die Zeitung zu lesen.
Ruhig, entspannt alles, ne? Und
ja.
Man streift so durch die Stadt, guckt sich das mal so ein bisschen an und.
Als Dicky.
Genau.
Weil denn als Dicky ist er ja auch nach Palermo gereist.
Genau. Und er hat erstmal das Gefühl, das relativ anonym tun zu können. Also eigentlich, das ist ja das Paradoxe. Dicky zu sein, gerade weil niemand weiß, wer Dicky ist dort. Oder zumindest hat er noch niemanden getroffen, der, ne? Vielleicht kommen wir noch dahin.
Ja.
Aber er macht das erstmal, er kann das ja nur in der Gewissheit machen, dass er irgendwie anonym ist oder zumindest darauf hofft, anonym zu sein.
Ja.
Obwohl er als Dicky unterwegs ist, der ja irgendwie schon eine bekannte Größe ist anscheinend. Ne?
Offensichtlich. Und offensichtlich wäre es ja auch vielleicht sicherer, als Tom Ripley unterwegs zu sein. Aber das wissen wir ja mittlerweile. Das geht nicht. Ja. Das ist einfach nicht möglich.
Genau. Richtig.
Uiuiui.
Ich hätte noch ein kurzes Thema.
Achso, ja, gerne. Ja, ja.
Aber da müssen wir nicht. Hast du noch was ansonsten? Weil du hast schon.
Nee. Ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen kurz Revue passieren lassen, dass wir das so, wie wir das so auseinanderklamösert haben. Ich hoffe, das ist irgendwie so ein bisschen klar geworden. dass das alles sehr viel und sehr vielschichtig war.
Ja, ja.
Das wollte ich noch mal sagen. Ja, genau. Ich habe nichts weiter.
Genau, bitte. Also so diese Überforderung und dass wir eben hier diese Lebensumstände im Prinzip, das Leben, was Tom jetzt führen muss, zwangsläufig, weil er Dickie sein will, das bekommen wir hier jetzt mal auch so schön verdichtet im Prinzip, diese
aber
ständige
ist es
Paranoia.
Nicht, ist es nicht, wenn man die ganzen, wenn man so die, ich sag mal so, die Intensität ein Stückchen rausnimmt und die Geschwindigkeit ein bisschen rausnimmt, ist es doch im Grunde das, was er sowieso immer macht. Er ist irgendwer und versucht nicht erwischt zu werden. Das hat ja im Grunde schon so angefangen.
Genau.
Das hat ja, der angefangen hat es ja, dass er quasi von einem Café in die Bar oder in ein Restaurant gelaufen ist, um vor Herbert Greenleaf wegzulaufen. Mhm. Ja, weil er dachte, das ist irgendwer, der fasst mich jetzt, der hat mich erwischt. Endlich ist es aufgeflogen. Mhm. Ja, so. Mhm. Damit hat es ja angefangen. Mhm. So. Und die ganzen anderen Sachen weiter liefen ja genauso. Diese Checks konnte er nie einlösen,
ja,
weil er hat keinen Pass von George McAlpin.
Ja.
Ja, das macht er einfach so. Oder wenn er dann irgendwie in dieser Apotheke war, wenn du dich erinnerst, in New York ist er in dieser Apotheke und macht da seine Anrufe donnerstags von 10 bis 12 oder so.
Ja, den Drugstore oder sowas war das, ne?
Ja, genau, oder Drugstore war das, genau.
So ähnlich, ja.
Und da ist dieser andere Typ auch noch mit am Tresen, der den die ganze Zeit so seltsam anguckt. Mhm. Und wir finden ja dann natürlich raus, dass der auch irgendwas am Laufen hat. Aber selbst da war ja auch die Angst da, na, weiß der jetzt irgendwas? Mhm. Ja, also er kennt es ja. Mhm. Das ist ja nichts Neues. Mhm. So, aber jetzt ist es halt irgendwie, jetzt geht es im Mord. Ging es offensichtlich vorher nicht. Mhm. Ja, und scheinbar hat er so einen Identitätsdiebstahl noch nie so ernst gemeint, wie er das jetzt mit Dickie gemeint hat. Mhm. Das heißt, das ist alles nochmal so auf 11 gedreht und dann ist alles so am Anschlag jetzt.
Ja, also im Prinzip wird das ins Extreme gesteigert, was er bis dahin immer gemacht hat. Ne? Wir haben ja darüber gesprochen, nicht Schauspielern, sondern
es wird alles
sein.
Angezogen, ja.
Ich finde das ganz interessant, was du gerade nochmal gesagt hast, als du diesen Bezug zum Beginn des Romans gezogen hast, weil ich musste so ein bisschen dran denken, jetzt kommt wieder der Filmnerd in mir so ein bisschen hervor.
Ach ja.
Es gibt im Classical Hollywood so diese Regel oder die Strong First Impression oder auch so dieses Prinzip einer Leseanleitung, die man zu Beginn hat. Also, dass man im Prinzip in den ersten Minuten relativ schnell schon so die Figuren, das Problem und wie so eine Leseanleitung eigentlich schon für den kompletten Film mitgeliefert bekommt. Und im Prinzip ist das ja das, was man erstmal als Autor in einem Buch auch machen kann und was hier, glaube ich, auch gemacht wurde. Also erstmal dieses Wegrennen aufgrund dessen, dass man irgendwie für jemand anderen gehalten wird, dann damit konfrontiert werden und sich diese Rolle dann spielen einfach und das dann immer weiter treiben, sodass sich das dann immer weiter aufpotenziert und so. Im Prinzip ist das ja wirklich das, was von Beginn an von der ersten Zeile eigentlich losgeht, ne? Er wird für einen Freund von Dickie gehalten und spielt dann diese Rolle einfach und kommt dann immer weiter in diese Verstrickung mit anderen Personen rein und das geht eigentlich immer weiter jetzt. Und
immer weiter, das ist wie eine Lawine, die dann runterrollt.
Genau, richtig.
Eins kommt zum anderen. Jetzt sitzt er als Dickie in Palermo und isst trinkt Kaffee und liest einen Brief von einer Frau, die er vorher einfach nie kannte.
Ja, genau. Ja.
Und jetzt immer noch nicht kennt, aber ja.
Und jetzt immer noch nicht kennt, genau. Das vielleicht so als Zusammenfassung. Ich hatte noch ein Thema, ich habe das bewusst hinten dran gestellt, weil ich mir noch keinen wirklichen Reim drauf machen kann. Vielleicht kommt das noch in der nächsten Zeit dann mit den nächsten Episoden, auch wenn wir jetzt schon sehr weit fortgeschritten sind. Aber es gibt da diese Passagen natürlich, wenn Tom die Leiche von Freddie Miles entsorgen möchte. Und dazu fährt er ja erstmal eine Weile die Straßen entlang und kommt dort an einer ganzen Reihe von Sehenswürdigkeiten vorbei, nämlich dem Piazza Venezia, wo auch ganz klar beschrieben wird, dass Benito Mussolini dort seine Reden gehalten hat immer. Dann das Vittorio Emanuela Denkmal oder Emanuel Denkmal, irgendwie sowas. Ich bin kein Italiener, kein Native Speaker.
Ja.
Was ein ehemaliger italienischer König ist. Und dann kommt er am Kolosseum vorbei, was ja auch irgendwie so einen Herrschaftsbezug hat, so einen Bezug zu Brot und Spiele und so weiter und so fort, wie man das so kennt, ne, wo dann der Cäsar oder der Kaiser den Daumen gehoben hat oder gesenkt hat. Also wie man es aus Filmen kennt, ist natürlich nicht historisch irgendwie, ne, aber so, ne, das ist so das Bild, was man davon hat. Und das sind alles so Relikte einer untergegangenen Zeit Italiens im Prinzip, ne? Also zum einen des Faschismus natürlich, dann des Königreiches und dann dieser ganzen Kaisergeschichte, dieses alten Roms und so, des antiken Roms und so. Und es gibt ja relativ, ich glaube in der zweiten Episode hatten wir das, als Dickie und Tom von einem Polizisten konfrontiert wurden, der
Aufgeweckt, weil die dort irgendwo auf der Straße geschlafen haben.
Ja, genau. Und aber auch nichts weiter damit gemacht hat, wo wir gesagt hätten, okay, das ist ein Roman, der 1955 rauskam. Das heißt, 10 Jahre vorher hat noch der Faschismus in Italien geherrscht und dann hätte es Probleme gegeben an der Stelle wahrscheinlich. Ja. Mittlerweile hat die Polizei nicht mehr so eine richtige Macht. Und jetzt gibt es schon wieder diesen Bezug zum Faschismus und zu so einer gewissen Form von Autorität. Was ich mal mit in die nächsten Episoden oder Passagen mit reinnehmen möchte, gedanklich, aber ich kann mir aktuell noch keinen Reim drauf machen, wie das so in diese Geschichte des Tom Ripley so reinpasst. Aber ich bin mir sicher, irgendwas hat es zu bedeuten. Muss ich mal gucken.
Okay, ich habe es tatsächlich einfach gelesen und vergessen. Ich habe das so abgetan als, okay, das ist Teil des Worldbuildings, der Atmosphäre, des, wenn man jetzt böse, wir hatten das letzte Mal irgendwie so ein bisschen böse gesagt, naja, im Grunde ist es irgendwie, kann es auch ein Roman sein, wo man dem Verleger sagen muss, na, ich muss doch dort vor Ort sein. Ja, und dann macht sie ihren Italien-Europa-Urlaub und schreibt dieses Buch nebenbei, ja. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen Teil der Atmosphäre, dass er jetzt irgendwie da war, weil das sind ja reale Gebäude, die gibt es ja. Die hat sich ja nicht ausgedacht, wohingegen ja alles andere ausgedacht ist. Also könnte man quasi diesen Roman so in eine wirkliche Welt, das ist das wirkliche, Palermo oder so, ja? Das ist wirklich da. So,
außer Montebello halt, ne? Montebello gibt es in der Realität nicht.
Nein, Montebello gibt es nicht, aber ich glaube, die Orte wie Montebello, die gibt es, ja? Und, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendeinen Ort im Sinn hat von Montebello, aber die kann den ja jetzt nicht einfach, diesen kleinen Ort, wo 200 Leute wohnen, in ein Buch schreiben, weil dieser Ort kann anders damit umgehen oder weniger gut damit umgehen, als wenn es Rom wäre. Mhm. Rom ist Tourismusort, da fahren die sowieso alle hin, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Liebhaber gibt, die dann dahin fahren und diese Wege abgehen. Ja, und sagen, okay, hier ist Tom da und vielleicht gibt es auch die Insider, die sagen, pass mal auf, Montebello ist angelehnt an dieses Dorf, an dieses Dorf, an dieses Dorf und dass die dann trotzdem hinfahren. Nicht die ganze Welt, aber so, guck mal, da ist das Haus, da ist die Wohnung von March oder so. Das war mir, weißt du, so, ja. Und für sowas habe ich dann diese Beschreibung dieser Kathedralen und was auch immer irgendwie abgetan. Das habe ich jetzt nicht.
Ja. Ich bin halt gespannt. Ich habe so in so eine Richtung gedacht, okay, es braucht diese autoritären Regime der Vergangenheit nicht mehr. Das Individuum ist schon ganz gut in der Lage, sich selbst die Freiheit zu nehmen in einer gewissen Weise durch diese ganzen Einschränkungen und so. Aber auch das ist alles nicht handfest und irgendwie, da muss man einfach mal weiter drauf rumdenken.
Am Ende ist es ein Traum gewesen.
Vielleicht ist es auch ein Traum gewesen, klar. Möglicherweise, ja.
Okay.
Ja. Genau. Dann haben wir es, ja.
Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts im Ausblick. Ich habe keine Ahnung, außer ganz grob zu sagen, ich glaube, der ist jetzt viel unterwegs.
Ja.
Und wird gehetzt ohne Ende. Man könnte natürlich, ich kann nicht mal was zum Ende sagen. Also ich glaube, da passiert einfach noch so viel in so kurzer Zeit. Hm. Ich kann nichts sagen, keine Ahnung.
Ich glaube nur, dass Palermo eventuell wirklich ein sicherer Hafen sein könnte. Aber dass so die Möglichkeit, als Dicky irgendwo anders hinzugehen, ihn wieder dazu verleitet, an einen Ort zu kommen, wo tatsächlich wieder Gefahr im Sinne von irgendwelchen Personen, Polizisten, was auch immer, lauern könnte. Aber das ist auch logisch, dass das noch irgendwann mal passieren wird. Weißt du? Also, dass er wieder konfrontiert werden wird mit irgendwelchen Personen, die potenziell Dicky oder
Tom. Ja, aber irgendwann, glaube ich, muss es die Situation geben, an dem er sich der Sache mal einmal stellen muss. Einmal. Nur ganz kurz.
Ja, das wird wahrscheinlich passieren.
Ja, dass irgendwer sagt, irgendwer muss sagen, du bist nicht Dickie Greenleaf. Ba, ba, bam.
Richtig.
Ja, ja, also das kam ja so nicht vor. Oder du bist nicht Tom Ripley. Oder du bist nicht der du zu sein vorgibst. Oder irgend sowas, ja. Einfach, was ihn so packt an dem Grundfesten, die er so aufgebaut hat.
Mhm. Und dann gibt es ja da eigentlich auch wieder so den Hinweis darauf, dass dann erneut ein Mord geschehen könnte. Ne? Das wird ja auch nochmal beschrieben. Gott bewahre, was passiert wäre, wenn Marge an dieser Stelle aufgetaucht wäre und dann wird gesagt, so nach dem Motto, denk mal lieber nicht drüber nach und dann ist vollkommen klar, ja, dann hätte Marge dran glauben müssen. Ne? Im Endeffekt.
Davon gehen wir jetzt erstmal aus, ja.
Genau, das heißt, es passiert eventuell vielleicht noch ein Mord oder so, aber so eine Situation, die du gerade beschrieben hast, dass irgendeine Person ihm sagt, hier, du bist doch gar nicht der, für den dich alle halten, das ist auch so ein bisschen so ein Suspense-Ding, dass dann völlig unangekündigt einfach ein Mord passieren kann, ne? Ohne dass wir vorher wirklich groß drauf vorbereitet wurden von Dickies Gedankenwelt irgendwie. Ne?
Was wir sowieso nicht wurden.
Ja, genau.
Also Freddy war sofort, Dickie war ein bisschen Vorlauf, aber im Grunde war das ja.
Genau. Bei Freddy konnte man nicht wirklich, man konnte vielleicht damit rechnen, aber man hat es nicht direkt gesehen, dass er ihn gleich umbringen würde.
Nein.
Ne? So, ja.
Eine Vorhersage noch. Endet das Buch in den USA oder endet es irgendwo in Europa?
Gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir die USA nochmal sehen. Ich glaube eher, dass die USA nach Europa kommen in Form von irgendwelchen Figuren. Mal gucken. Wie gesagt, ich glaube immer noch, diese Freundin, die er da in den USA hatte.
Ja.
Irgendwie.
Also wenn ich jetzt so sehe, wie sie hier so Sachen reinwirft, also Patricia, dass dann plötzlich irgendwas um die Ecke kommt, was ja vorher nicht angekündigt wurde, kann das sehr gut möglich sein. Und dann haben wir natürlich die beiden Welten, ne? Dann haben wir die Leute, die Tom kennen, dann gibt es jemanden, den man Tom kennt, außer Marge. Und dann haben wir vielleicht andere Sachen, die Dickie kennen. Und dann haben wir die Situation, dass die Frau, wie hieß sie nochmal?
Das haben wir die letzten Male schon mit uns mitgeschleppt, dass wir vergessen hatten, wie sie
Die Frau heißt Cleo.
Cleo.
Dass Cleo und Marge dann plötzlich irgendwie zusammen sind oder sich kennenlernen oder was auch immer. Weiß ich nicht. Das ist sehr einfach gehalten erstmal, aber
oder sie sich vielleicht eigentlich in den wirklichen, wahren Tom verliebt hatte und jetzt ist da so dieser andere Typ und er hat sich so verändert und sieht ganz anders aus und irgendwie, ne?
Cleo, meinst du?
Ja. Also, dass Tom doch ein liebenswertes Geschöpf ist. Wer weiß, irgendwie. Aber das klingt mir fast schon zu kitschig, als dass es passiert.
Das wird nicht passieren.
Es wird, glaube ich, so kalt bleiben weiterhin. Irgendwie in
er wird sich da in irgendeiner Form rauswinden. Okay, du gehst davon aus, dass wir nicht in die USA zurückkehren. Die Gedanken hatte ich nämlich auch. Denn was heißt das dann? Aber andererseits würde er auch den Eltern nochmal gegenüberstehen. Aber irgendwie wär das so ein Kreis gewesen, weißt du? Also was macht er dann damit, wenn er wieder in den USA ist? Ja, es könnte ja auch einfach ein Anstoß sein für, wir wissen ja, es gibt ja noch 5, 6, 7, 8 andere Bücher, dass er dauerhaft irgendwie so in der Welt unterwegs ist. Ja, weil Patricia Highsmith möchte ja vielleicht auch mal nach Thailand. Und dann schreibt sie ein Buch in Thailand.
Ja.
Weißt du, so, also kann ja sein, dass das so ein weltweites Ding ist und sie sich da so die, keine Ahnung, die kulturelle Couleur da irgendwie so rausnimmt, weißt du? Was ja schön ist, weil da kannst du jedes Buch so ein bisschen anders machen, als wenn du es ständig in New York spielen lassen würdest.
Absolut, also,
weil die Vibes sind ja immer andere.
Ja, eine andere Frage wäre natürlich, wie das Ganze mit Marge passiert, ne? Weil potenziell wissen wir ja nicht gerade aktuell, was Marge macht, ob sie ihn weiterhin in Italien verfolgt oder in Europa oder ob sie tatsächlich in die USA kommt und wenn Tom dann in die USA wieder zurückkehren würde, dann würde er wieder auf Marge treffen und vielleicht ergibt das wieder eine interessante Dynamik, aber
es, keine Ahnung. Wir haben auch noch nicht gehört, dass er irgendwelche Anstalten macht, gedanklich wie physisch, dorthin wieder zu gehen. Hat er gar nicht erzählt.
Ja. Oder er will dann so weit Dickie sein, dass er tatsächlich der Sohn seines Vaters und der Mutter sein
muss. Das wäre natürlich die Endkonsequenz dann, ne?
Ja.
Sagt, ich bin jetzt da.
Ja, weil das wird ja auch die ganze Zeit aufrechterhalten.
Entweder nehmt ihr mich oder ihr habt keinen Sohn.
Ja, genau. Richtig. Ja. Genau.
Also wir können jetzt alles so tun. Das wird ein ganz eigenartiges Weihnachtsessen.
Aber ihr mochtet mich doch eigentlich, als ich euch gesehen habe das erste Mal, ne? Das war doch okay. Es wäre doch okay, wenn ich euer Sohn wäre, oder? So.
Ja. Ich höre auf mit dem Malen.
Ja. Oder ich male jetzt richtig gut. Du hast jetzt Herbert. Du hast jetzt Richard Herbert. Du hast jetzt einen Sohn, der richtig gut malen kann. Nicht mehr einer, der so
das
tut.
Das ist dem scheißegal. Herbert will keinen Sohn, der malt. Herbert will einen Sohn, der da in dieser Werft mit anfängt zu arbeiten.
Da muss Herbert dran glauben und die Mutter muss sich an den Gemälden ihres Sohnes erfreuen.
So, ein Wort kommt zum nächsten.
Ja. Alles möglich. Er ist ja emotional an nichts wirklich gebunden.
Nee, überhaupt nicht. Von daher. Gar nicht. Nee. Gut, dann belassen wir es dabei. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Was hören wir jetzt nächste Mal? Fast vergessen.
Genau, das nächste Mal. Im Gegensatz zum letzten Mal habe ich mir das diesmal tatsächlich aufgeschrieben. Da musst du nicht hektisch irgendwie suchen oder so. Nächste Mal haben wir eine kürzere Episode, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, warum wir das so gemacht haben, aber dann machen wir es halt einfach so. Wir lesen als nächstes die Kapitel 20 bis 22, was in unserem Fall die Seiten 256 bis 293 betrifft. Also relativ wenig. Ich weiß nicht, warum wir das so gemacht haben, aber irgendeinen Sinn wird es gehabt haben.
Weil ich glaube, ich hinten raus gut aufgeht. Egal.
Irgendwie so,
wir haben genug, worüber wir reden können.
Genau.
Gehe ich von aus. Ja. Dann nochmal. Vielen Dank für das Gespräch.
Ebenso.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Viel Spaß beim Lesen oder Nachhören oder nicht lesen, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.